Wer den Charakter eines Menschen besser kennenlernen will, was muss der machen? Der muss mit ihm spielen. Im Spielen zeigt sich, wer wir in Wahrheit sind. Und da kann man Überraschungen erleben. Freundliche Menschen werden auf einmal wild. Gelassene, verbissen. Zurückhaltende, aggressiv. Großzügige Menschen kennen plötzlich nur noch sich selbst. Eines der ersten Spiele, die ich als Kind geschenkt bekommen habe, war Monopoly. Unser Lehrer sagte uns später, dass es ein sicheres Zeichen des Verliebtseins ist, wenn ein Junge mit einem Mädchen stundenlang Monopoly spielt. Ich nehme an, viele von euch kennen das Spiel. Da gibt es Ereigniskarten, etwa betrunken im Dienst 400 Mark. Rücke vor bis zur Schlossallee. Oder du hast den zweiten Preis in einem Schönheitswettbewerb gewonnen. Und natürlich der Kracher, geh ins Gefängnis, begib dich direkt dorthin, geh nicht über los, ziehe nicht 4000 Mark ein. Monopoly ist ein gutes Mittel, um die Tiefen des menschlichen Herzens auszuloten. Freunde werden zu Hyänen. Höfliche Menschen ziehen andere bis aufs Hemd aus. Wir bekommen Einblicke in Gier und Habsucht, in Wut und Rücksichtslosigkeit, wer es richtig spielt. Es ist doch nur ein Spiel, oder? Und am Ende, wenn alles vorbei ist, dann wandern all die schönen Straßen, Häuser und Geldscheine wieder zurück in die Kiste. Heute ein Text aus der Bergpredigt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Als die Andrea uns gerade diese Lesung aus dem 2. Korintherbrief vorgelesen hat, da ging es mir gerade wieder schauerhaft, Frank, warum tust du dir das an, über Geld zu predigen? Kannst nur verlieren. Darüber spricht man eigentlich nicht. Wie geht's euch mit dem Thema Geld? Nicht so sehr im Kopf, sondern etwas tiefer in der Seele, im Herzen. Wie geht's euch, wenn ihr Geld habt und wenn euch Geld fehlt? Wenn ihr es spart und ausgebt, behaltet. Oder wie geht's euch, wenn's Opferkörbchen rumgeht nachher mit dem Geld? Was sind das für Empfindungen tief in eurer Brust, wenn Geld persönlich wird? Wenn wir die Bibel aufschlagen, merken wir, Geld ist ein Top-Thema für Jesus. Warum redet Jesus so oft über dieses Thema, so oft wie über fast kein anderes? Geld ist doch nur ein Mittel, ein Werkzeug. Geld, so sagt es das Lexikon, ist jedes in der Regel vom Staat anerkannte Tausch- und Zahlungsmittel. Ein 100-Euro-Schein ist eigentlich nichts anderes als Papier, den wir einem Wert zuschreiben und davon können wir Rechnungen bezahlen, uns etwas kaufen. Aber Jesus redet über Geld, weil das eben nicht die ganze Wahrheit über Geld ist. Jesus redet über Geld nicht nur als Mittel, sondern Jesus meint, es kann zur Droge werden. Geld kann uns in beste Stimmung versetzen. Habe ich vor 14 Tagen erlebt, Post vom Finanzamt. Beste Stimmung, sage ich euch, im Hause Mader. So viel haben wir schon lange nicht mehr rausgekriegt. Was machst du mit dem Haufen Geld? Da geht's da richtig gut. Geld kann uns in beste Stimmung versetzen. Es hebt unser Gefühl. Und so meinen wir unseren Wert. Geld ist also nicht nur ein Mittel, Geld regiert die Welt, hört man gelegentlich irgendwelche Leute sagen. Und das funktioniert übrigens, das mit dem Geld und mit dem Glück, unabhängig vom Kontostand, beim Fünfjährigen, beim Studenten, beim Gutverdiener und beim richtig Reichen. Wer Monopoly spielt, auf dem Spielbrett wie im richtigen Leben, der kennt das, den Kick, das Ziehen und Treiben. Und vielleicht lernt er, sich über sich selbst zu wundern. Darum redet Jesus so viel über Geld. Es kann ein Mittel sein oder eine Droge. In der Sprache der Bibel kann Geld ein Diener sein oder ein Götze. Und bevor ich jetzt weiterrede, ist mir wichtig, Folgendes euch zu sagen. Jesus hat ein hohes Interesse daran, was für Menschen wir werden. Das ist die Frage, nicht? Was für Menschen wir werden. Und da ist die Frage nicht, ob es okay ist, gut zu verdienen, sich etwas Schönes zu gönnen, das Leben zu genießen, ein Sparkonto zu haben. Jesus sagt, ehe du dich versiehst, ist das alles nicht mehr Mittel, sondern Droge. Nicht mehr Diener, sondern Götze. Wie will Jesus uns bei diesem Thema formen? Weil er ja ein hohes Interesse daran hat, was wir für Menschen werden. Auch im Hinblick auf das liebe Geld. Drei Überlegungen dazu. Erstens, Jesus will, dass wir klug und nicht dumm werden. Zweitens, Jesus will, dass wir unternehmerische Menschen werden. Und drittens, Jesus will, dass wir nicht engherzig, sondern großzügig werden. Jesus will, dass wir klug und nicht dumm werden. Vor langer Zeit lebte ein sehr beschäftigter Mann in einer Stadt. Er arbeitete so 12 bis 14 Stunden am Tag, führte ein kleines, erfolgreiches Unternehmen. Er war gut vernetzt mit den Einflussreichen der Stadt, hatte ein feines Näschengespür für die besten Gelegenheiten. Seine Frau versuchte ihn manchmal zu bremsen, aber er war nicht zu bremsen. Die Kinder wurden groß und kannten ihn kaum. Irgendwann warnte ihn der Arzt: Bluthochdruck, Übergewicht, schlechte Leberwerte. Er sagte sich, irgendwann werde ich es ruhig angehen lassen, aber erst muss ich die Firma an die Spitze führen. Seine Frau bat ihn, einmal mit zum Gottesdienst zu kommen, aber er winkte ab. Die Firma boomte. Er wollte noch einen Mitbewerber übernehmen, dann endlich würde er sich etwas Ruhe gönnen können. An diesem Abend saß er bis spät in der Nacht zu Hause am Schreibtisch und mitten in der Nacht schaute seine Frau nach ihm. Sie fand ihn mit dem Kopf auf der Schreibtischplatte. Sie schüttelte ihn sanft, sie berührte seine Wangen, aber die fühlten sich seltsam kalt an. Herzinfarkt. Es gab Nachrufe in der Presse, eine große Trauerfeier, gewichtige Reden. Ein wichtiger Unternehmer hat uns verlassen, viel zu früh, nie vergessen. Beeindruckendes Werk, ein Visionär, ein großer Kaufmann. Dann begruben sie ihn und setzten einen Stein auf sein Grab. Und auf den Stein schrieben sie, was ihm das Größte war. Als es dunkel wurde an diesem Tag, kam ein Engel auf den Friedhof, ging zwischen den Gräbern her und fand den wunderschönen Grabstein. Mit seinem Finger überschrieb er, was da stand, und schrieb darüber das, was Gott zu diesem Leben zu sagen hatte. Du Narr. Du Narr, du hast Schätze gesammelt, aber bei Gott bist du ein dummer, armer Kerl. Das ist die erste Überlegung, die Jesus anstellt und sie ist eigentlich ganz simpel. Uns schon längst bekannt. Der Volksmund weiß es. Wir kommen nackt und wir gehen nackt. Wir nehmen nichts mit. Alles, was wir an Schätzen aufhäufen, ist vergänglich. Das schöne Haus, das Auto, der Computer, der tolle Fotoapparat, Das teure Mountainbike hat mir letztens von einem seine Rennmaschine zeigen lassen. Ich sage euch, Bluetooth-Gangschaltung für 6.200 Euro. Alles trägt dasselbe Etikett. Vergänglich. Eine nette Übung, wenn ihr wollt. Jede Neuanschaffung bekommt das Etikett vergänglich. Wie wär's? Habt ihr Lust? Vergänglich. Welchen Preis zahlt dieser arme Reiche? Er hat sein ganzes Leben auf etwas gebaut, was null Bestand hat. Seine Lebensbilanz weist am Ende des Tages rote Zahlen auf. Am Ende des Spiels wandert alles in die Kiste. Das Erste, Jesus will, dass wir klug und nicht dumm werden. Ich zünde Stufe 2. Jesus will, dass wir unternehmerische Menschen werden. Unternehmerische Menschen werden. Jim Elliot, ein Missionar, der von Indianern in Ecuador getötet wurde, sagte, der ist klug, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verdienen kann. Ein bisschen verzwickt, gell? Ich sag's nochmal. Der ist klug, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Was wäre das denn? Nun ist es spannend, was Jesus ja hier vorschlägt. Er schlägt und er sagt immer wieder, Silber und Gold sind vergänglich, Schätze können verrosten, Diebe können sie stehlen, die Sorge um unseren Schatz kann uns zerfressen. Aber er sagt auch etwas positiv, nämlich, sammelt euch Schätze im Himmel. Das könnte man jetzt missverstehen. Es geht nicht um ein Ticket ins Jenseits. Es geht tiefer. Er sagt nämlich, es gibt tatsächlich Schätze, die nicht verrosten, stellt euch das mal vor, die nicht verrosten und nicht gestohlen werden können. Es gibt Investitionen in das Reich Gottes, die nicht vergehen. Ich versuche das praktisch zu machen. Wie sieht ein unternehmerisches Leben aus, das Schätze sammelt? Wer so lebt, investiert sich und was er hat in ein Projekt, das bestenfalls den Charakter eines Geheimtipps hat. Und dieses Projekt heißt in der Bibel das Reich Gottes. Ein echter Tipp. Gottes Reich, das ist dort, überall dort, wo die Dinge nach Gottes Willen laufen. Da ist Gottes Reich. Es ist jeder Ort und jede Beziehung, in der sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Reich ist dort, wo Menschen Vertrauen zu Gott fassen, wo Niedergedrückte getröstet werden, wo Armen im Auftrag Jesu aufgeholfen wird, wo Kinder Hoffnung auf eine gute Zukunft bekommen, wo Menschen herausgerettet werden aus ihren Ketten, wo Gemeinschaft wächst unter uns und Einsamkeit überwunden wird, wo Menschen ihre Gaben entdecken und zum Wohl aller einsetzen, wo nicht mehr Götzen angebetet werden, aber Menschen unbändig froh werden, weil sie Gott anbeten. Und der Clou ist, das geht nicht kaputt. Wenn wir eins von dieser Bühne abtreten, dann nehmen wir nichts mit. Unser iPhone nicht, das Fahrrad nicht, den Titel und die Anerkennung der anderen nicht. Nicht unser Haus. Was ist ein Haus? Antwort, eine Menge Sachen mit einer Schachtel drumherum. In jedem Fall aber vergänglich. Eine Menge Sachen mit einer Schachtel drumherum. Aber es gibt etwas. Es gibt etwas, das mit uns geht. Schätze im Himmel. Menschen, die das Heil gefunden haben, gehen mit uns. Kinder, die durch uns von Jesus erfuhren. Erwachsene, die ein neues Fundament fanden im Glauben. Alte Menschen, die getröstet und hoffnungsvoll an der Grenze zur neuen Welt warten, dass alles vergeht nicht. Niemals nie, wie meine Freundin zu sagen pflegt. Niemals nie. Das sind Schätze im Himmel. Unser Ticket in die Ewigkeit hat Jesus gelöst, damals am Kreuz auf Golgatha. Und für uns geht es nur darum, ein fruchtbares Leben für das Reich Gottes zu führen. Keiner wird sich erinnern, welche Klamotten wir trugen. Keiner wird sich an die Automarke erinnern, die wir fuhren. Unser Titel zählen im Himmel gar nichts. Gar nichts. Aber Menschen werden sagen, du warst da, als es mir dreckig ging. Dir ging meine Krankheit zu Herzen. Du hast dich mit meiner Armut nicht abgefunden. Ich war dir nicht zu schwierig, zu verstockt, zu schlicht oder zu intellektuell. Du hast dich um mich bemüht. Du hast mir aufgeholfen. Hast zu meiner Heilung beigetragen, hast die Verhältnisse verbessert, in denen ich leben musste. Du hast mir den Weg zu Jesus gezeigt und bist mir ihn vorangegangen. Das sind Schätze im Himmel. In letzter Zeit las ich im Tagblatt eine Anzeige, die mich sehr berührt hat, anlässlich des Todes von Herrn Dieter Schemp. Ich kenne diesen Mann nicht. Auf dieser Anzeige stand, ich zitiere, danke Dieter Schemp für entscheidende Impulse auf meinem Lebensweg. Marlies Ohlbrock. Da bedankt sich Marlies Ohlbrock bei Dieter Schemp dafür, dass er ihr entscheidende Impulse auf ihrem Lebensweg mitgegeben hat. Das berührt mich. Das sind Schätze im Himmel. Und jetzt, Schwestern und Brüder, jetzt kommt dieser unternehmerische Geist mit der Frage nach dem Geld zusammen. Versteht ihr, es geht mir überhaupt nicht darum, euch den Spaß zu verderben bei diesem Thema. Ich habe keine moralische Botschaft an euch, gut verdienen ist Sünde oder sowas, dummes Zeug. Die Alternative zu dem dummen Leben, von dem Jesus erzählt, und da gibt es ein dummes Leben, ist nicht ein Appell, ein Verzicht, 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 ein Opfern, Opfern, Opfer, ist es nicht. Es ändert sich aber alles, wenn unser Herz aufgeht, wenn wir für etwas brennen, wenn unsere Leidenschaft entfacht ist. Gottes Reich, ich bin dabei, ich darf mittun. Und was ich hierbei tue im Auftrag Gottes, das hat Bestand. Das will mir Jesus sagen, das hat Bestand. Wir zusammen, eine Gemeinde von Jesus an diesem Ort, berufen sein Volk zusammen, tun etwas, das nicht vergammelt. Das ist doch großartig. Wenn die letzte iWatch auf dem Müllplatz vergammelt ist, wird das, was wir hier tun können, immer noch da sein. Und wenn wir dafür brennen, dann werden wir auch investieren. Wenn wir dafür brennen, dann werden wir auch investieren. Unsere Kraft, unsere Gaben, unser Herzblut, unsere Zeit, unser Geld. Wie kommt unser Verhältnis zum Geld in Ordnung? Wie können wir es ordnen, damit Jesus sich an uns freut? Wenn wir brennen und mit Freude investieren. Wisst ihr, unser Geld arbeitet dann für das, was uns im Leben das Größte ist. Und manchmal funktioniert das auch andersherum. Wir lenken dann mit unserem Geld unser Herz. Das heißt, wir geben es zuerst hin und unser Herz folgt dann. Beide Möglichkeiten gibt es. Du hast was auf dem Herzen und gibst es. Du gibst es und hoffst, dass dein Herz folgt. Das ist ein geistliches Gesetz, das nicht nur mit dem Geld gilt. Jesus sagt also, wo unser Schatz ist, da heißt unser Herz. Noch kurz drittens und letztens. Jesus will, dass wir nicht engherzig, sondern großzügig werden. Das Volk Israel hatte viele, viele Wege gefunden, wie Frauen, Männer, Kinder zu großzügigen und weitherzigen Menschen werden. Wenn sie von allem, was sie einnahmen, den Zehnten gaben, dann wollten sie sagen, alles, was wir haben, kommt von Gott und gehört Gott. Und zum Zeichen dafür, dass das so ist, geben wir den Zehnten. Der Zehnte ist ein Training in Großzügigkeit. Man kann auch mit dem 20. und mit dem 30. beginnen und sich dann Stück für Stück im Laufe eines Lebens annähern. Es gibt dann im Volk Israel noch die Idee, noch andere Ideen, zum Beispiel die Idee der ersten Früchte. Von allem, was geboren, geerntet, gepflückt wurde, ging die erste Frucht an den Tempel, zur Ehre Gottes und zur Unterstützung der Armen. Gott sollte das Erste und Beste bekommen. Nicht für Gott die Reste, sondern für Gott das Beste. Wenn die ersten Früchte in der großen Parade damals im Volk Israel abgeliefert wurden, dann geschah das in großer Freude und mit tiefer Dankbarkeit. So stelle ich mir es zumindest vor. Wir durften ernten, sagten sie sich. Und das bedeutet, wir dürfen leben. Wieder ein neues, weiteres Jahr. Wir danken Gott und bringen ihm die Erstlinge unserer Ernte. Und bei diesen Übungen geht es nur darum, um das eine. Gott will Herz und Seele formen. Was für Menschen sollen wir werden? Großzügige, sagt Jesus. Ich lande und fasse zusammen. Beim Thema Geld geht es nicht niemals um ein Müssen. Freiwillig hast du vorher gelesen, 2. Korintherbrief. Prüft aber bitte, bitte, prüft ernsthaft vor Gott, was und wie viel ihr zu geben vermögt. Das ist die Freiheitsregel bei Jesus. Nicht aus Unwillen oder Zwang, sondern so, wie es sich jetzt jeder im Herz vornimmt. Was nehmen wir uns vor jetzt für uns, wenn wir Jesus vor Augen haben? Wohin zieht es uns und was möchten wir tun, weil wir für ihn und für sein Reich brennen? Ich wünsche mir nur das heute für unsere Gemeinde, dass wir diese Frage mitnehmen und nicht gleich abschütteln. Und damit bin ich wieder am Anfang. Gottes großes Interesse gilt unserem Herzen, unserer Seele, unserem Charakter. Und da möchte er, dass wir klug, unternehmerisch und großzügig werden. Und dann auch klug, unternehmerisch und großzügig handeln. Auch mit unserem Geld. Wenn ihr dazu am Ende der Predigt euer Amen geben wollt, dann dürft ihr das gerne tun. Amen.